herzlich willkommen zur Folge 311 des Sneakpods. Wir besprechen heute den Film Dom John. Und dazu haben wir uns hier den Pornofan Stefan Niesbert in die Runde geholt.
Howdy.
Der sieht richtig schuldbewusst aus.
Mit unserem blonden Vamp, nein, nicht ganz, aber für die Sendung jetzt mal, Claudia Perner.
Hallo.
Als Gast in der Runde, Claudia Nördinger. Oh, verdammt. Verdammt. Als Gast in der Runde haben wir auch noch den Muskelberg Marc.
Das ist ein Audiomedium.
Oh, was soll ich was sagen? Ja, ich gucke mir eher diese stumpfigen Pornos an. Ja, nicht so gerne.
Okay. Und offensichtlich Bescheid weiß Robert Krüger.
Hallo. Stefan, worum ging es jetzt in dem Porno?
Ich habe keine Ahnung, ich war ja nicht mit.
Deshalb hast du auch gerade so sehr verwirrt geguckt, als wir dich vorgestellt haben. Was? Claudia, fass uns das mal zusammen.
Habt ihr ein Porno geschaut in der Sneak?
Nein. Mehrere. Wir haben das Regiedebüt von Joseph Gordon-Levitt gesehen, das er auch geschrieben hat und er spielt auch die Hauptrolle. Und in diesem Film ist er anders, als wir ihn sonst kennen. Nicht diese freundliche, relaxte Type, sondern eher ein ständig unter Strom stehender junger Muskelprotz, der jede Menge sehr heiße Frauen aufreißt, dafür auch unter seinen Freunden eben entsprechend legendär ist und deswegen auch Don John genannt wird. Aber seine private Existenz ist eigentlich das Pornoschauen online und sein Problem ist eigentlich, dass egal wie heiß die Frauen sind, die er mit nach Hause nimmt, er das Gefühl hat, dass es nicht der Erfahrung gleichkommt, die er eben bei Pornos hat. Also im Prinzip, dass wirklicher Sex nicht so gut ist wie Pornos. Und also wir treffen ihn eben jetzt quasi in so seine Alltagsroutine, wie eben so seine Wochen ablaufen. Und er trifft dann Scarlett Johansson, die natürlich auch hier super heiß ist und für ihn auch eine absolute 10, also eigentlich die perfekte Frau. Und dann sehen wir, wie sich deren Beziehung entwickelt.
Genau.
Ja.
Und
ja, okay, ja.
Und wie die Beziehung im Prinzip auch mit diesem Ballast umgeht, dass er natürlich diese private Existenz hat, wobei
damit hört er auch nicht auf.
Nee. Nein, es ist also nicht nur so, dass er damit nicht aufhört, sondern er macht das auch, während die Frauen noch bei ihm im Bett liegen.
Also er geht, schleicht sich mal kurz raus, um
wenn die dann eingeschlafen ist, macht er dann irgendwann nachts um 3 nochmal auf und schleicht sich nochmal kurz in sein Nachbarzimmer, um sich endlich selbst tatsächlich dahin zu bringen, wo er den Abend eigentlich hätte hinhaben
wollen. Und das wird uns eben auch sehr drastisch gezeigt, wie so dann beim wirklichen Sex, was so das Problem ist, was daran eigentlich nicht so geil ist und inwiefern dann eben Pornos zu konsumieren viel ansprechender für ihn ist. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir relativ schnell merken, sobald Scarlett Johansson auftaucht, dass sie auf ihre eigene Weise eben irgendwie das Gefühl hat, dass die Realität nie ihrer Idealvorstellung gerecht wird, weil sie ein romantischen Komödien-Junkie ist und ihr Weltbild oder davon, wie die perfekte Liebe aussehen und die perfekte Beziehung, ist eben vollkommen davon geprägt, was sie erwartet aufgrund der Filme,
die sie anschaut. Anne Hathaway und Channing Tatum Filmen zu sehen bekommt.
Genau, also das ist wirklich sehr schön. Da gibt's eben, sehen wir dann einen Zusammenschnitt aus einem Film, im Film quasi, der mit Channing Tatum in der Hauptrolle und Anne Hathaway, wobei die da andere Namen tragen als irgendwelche Stars, diese wunderschöne romantische Komödie mit den beiden. Und das ist schon toll, dieser kleine Clip, dieser Zusammenschnitt des Films, den sie da anschaut.
Genau, von diesem
Film. Ach so, aber das ist kein echter Film, den sie da zusammengeschnitten haben, sondern das ist extra. Ach so,
das ist ja gut. Die gehen zusammen ins Kino, als die Beziehung anfängt. Und da hängen dann auch Plakate, wo du halt Channing Tatum und Anne Hathaway, aber mit falschen Namen oben drüber von irgendeinem fiktiven romantischen Komödie. Und wir gehen dann auch ins Kino und sehen Ausschnitte aus diesem Film.
Ja, total.
Der ist sehr, sehr over the top, Romantic-Comedy-mäßig gemacht.
Ja.
Ist alles so romantisch und das ist halt das, wo sie sich drin verliert.
Sie
und
dann, findet das wundervoll, ja.
So wie in diesem Film muss eine Beziehung sein, so kitschig muss das ablaufen. Und für ihn muss halt Sexleben so sein wie in den Pornos. Und dann prallen die beide halt relativ schwungvoll aufeinander.
Und man muss auch sagen, dass die Anziehungskraft, die von ihr für ihn ausgeht am Anfang, doch eine ganze Menge damit zu tun hat, dass sie so auf den ersten Blick und in ihrem Verhalten erstmal eben so diese Pornoreize reproduziert. Also dass eben sie sich so verhält, wie das quasi seiner Fantasiewelt entspricht. Nur letztendlich sehen wir dann doch eben relativ schnell, dass das eben in der Beziehung wir es immer mit tatsächlichen Personen zu tun haben und das dann eben doch alles ganz anders ist. Als
dass man halt hin und wieder auch mal einen Spiffer kaufen gehen muss.
Ja, zum Beispiel.
Es sind dann so Probleme, die dann eben auftauchen. Also ich meine, sie ist nicht zu viel verraten, wenn man eben das völlig Offensichtliche annimmt. Sie kriegt natürlich irgendwann raus, dass er Pornos guckt und ist damit einigermaßen entsetzt. Und es ist halt die Frage, kann man da irgendwie... kann er damit aufhören, kann er das nicht und wo führt das hin?
Genau.
Schön gemacht, wissen wir vielleicht auch noch drüber reden sollten, die Nebenrollen sind alle ganz toll. Also sein Vater zum Beispiel.
Von Tony Dancer
gespielt. Von Tony Dancer gespielt.
Wer ist hier der Boss, der Vater damals war von Alyssa Milano?
Trägt halt so ein typisches Feinrippe Unterhemd.
Ist auch immer ganz krass auftrainiert
und
ausgemergelt. Also auch Joseph Gordon-Levitt ist hier ganz schön aufgepumpt, aber sein Vater ist halt dann noch das Ganze so ausgemergelt, nur auf die Muskeln reduziert. Schon so.
Und die Mutter ist halt so, die will unbedingt, dass der Sohn endlich die große Liebe findet und es muss alles ganz romantisch werden und so weiter und ist dann so froh, als er dann endlich mal so eine hübsche Frau nach Hause bringt. Der Vater ist eher so
geiles
Teil, Junge, hätte ich dir gar nicht zugetraut hier, nicht schlecht. Und macht das auch so völlig, während sie im Raum ist. Also ist ihm so völlig egal. Und die Tochter ist die beste Nebenrolle, die ich seit langem gesehen habe. Das ist so großartig. Weil die schaut den ganzen Film über, in jeder Szene, in der sie drin ist, sagt sie nichts. Und immer wenn sie im Bild ist, schaut sie in ihr Handy. Es ist eine so,
auch in der Kirche.
Auch in der Kirche, am Essenstisch, immer. Immer wenn sie so die Kamera schwenkt an ihr vorbei, sie sitzt da und guckt in ihr Handy.
Sonst nichts.
Also,
also an seinen Eltern sieht man eben in gewisser Weise auch die Gefahr, dass er quasi in der nächsten Generation einfach das reproduziert, was seine Eltern auch sind. Weil eben sein Vater ist auch so ein aufgepumpter Muskeltyp und total ohne irgendwelche soziale Intelligenz oder so. Ja. Und seine Mutter war, das sieht man schon auch, sie ist so ein bisschen in die Jahre kommende früherer steiler Zahn. Also man sieht eben so, dass sie bestimmt...
Steiler Zahn?
Ja, dass sie eben eine sehr attraktive Frau auch war, aber auf so ein bisschen so eine billige Weise auch. Also wir befinden uns hier jetzt auch nicht unbedingt in einem sozialen Umfeld, was irgendwie
nicht,
so
nicht gerade aber klar
intellektuell ist oder so, sondern das ist halt so, es ist auch Scarlett Johansson ist echt so schon beim ersten Aufnehmen so, sie ist so ein bisschen auf billig geschminkt und ist alles so ein bisschen too much eigentlich.
Mhm. Ja, und auch er, also die Rolle, die Joseph Gordon-Levitt hier spielt, ist in seinem Leben sind ihm halt jetzt außer der Aufrisse, die er so macht, sagt er auch am Anfang, wir kriegen das dann von so einem Off-Kommentar von ihm selbst erzählt, in seinem Leben ist ihm seine Bude wichtig, seine Muskeln, sein Auto und die Pornos. Und seine Kumpels. Und die Kumpels sind halt auch so völlig Abziehbild, Dumpfnasen, Fitnessstudio-Idioten.
Ja.
Mit denen er eben das Pumpen der Gewichte im Fitnessstudio und dann das Aufreißen gehen samstags
das,
im Club.
Das so Raten der Frauen, wie.
Genau, die stehen dann immer im Club zusammen und dann so, da hinten, weißer Rock und dann gucken sie irgendwie.
Das ist eine 10 und
er sagt, nee, das ist niemals eine 10, die Titten sind viel zu klein, das ist allerhöchstens eine 4 und dann wird halt groß rumverhandelt und so weiter und dann.
Und wir sehen eben auch, wie er quasi am Werk ist, wie er quasi dieselbe Strategie, dann die heißen Frauen eben mit nach Hause zu lotsen, wie er die dann eben anwendet.
Achso, Klischee übrigens für uns. Sehr schön, er ist natürlich Barkeeper von Beruf.
Ah. Ja, wobei wir das eigentlich. Das
wird nicht weiter verhandelt, aber das wird also mal so in dem
wird Raum. Mal so gesagt.
Er kann samstags jeden Samstagabend mit seinen Kumpels in den Club gehen. Das muss ein super Bartender
sein. Ja, es ist großartig.
Also es spielt eigentlich keine Rolle, was er von Beruf ist. Also Tatsache ist eben, dass er keinen Beruf hat, der ihm so wirklich der
eben Inhalt für sein Leben. Das dient eigentlich nur dazu, als Vehikel dafür, dass sie halt sofort hinkommen kann und kann sagen, also es wäre viel sexier, wenn du ein bisschen schlauer wärst und deshalb gehst du jetzt mal auf die Abendschule.
Ja, also das ist nämlich auch so. Sie spricht schon erstmal auf ihn so an, auf die Reize, die er eben mitbringt, aber dann ist eigentlich auch sofort klar für ihr Leben, weil sie ist ja doch auch, sie ist zwar jetzt im Moment jung und heiß und so, aber eigentlich hat sie doch ganz bürgerliche Vorstellung davon, wie ihr Leben aussehen soll. Und da ist für sie eigentlich auch klar, dass ihr Mann eben so einen Bürojob haben muss und entsprechend Geld mit nach Hause bringen soll und sowas. Und deswegen fängt sie, sobald sie ihn hat, fängt sie natürlich an, ihn zu verändern oder versucht sie, ihn zu erziehen quasi.
Genau. Ja. Schickt ihn auf die Abendschule, wo er dann Julian Moore kennenlernt. Ja. Da müssen wir jetzt aber auch vorsichtig sein, ja, wie weit wir da drüber gehen. Aber Julian Moore ist halt, kann man noch sagen, das exakte Gegenteil von...
Ja, sie ist eben so ein bisschen Hippie.
Ja, genau. Und ja, visuell muss man vielleicht noch drüber reden. Der Film ist visuell ziemlich interessant gemacht, auch wenn ich jetzt finde, von Schnitt und Erzählrhythmus ist a long way to go für Joseph Gordon. Also da...
Finde ich nicht so, ehrlich gesagt. Also du hast es ja direkt nach dem Film auch schon gesagt, aber im Film empfand ich ehrlich gesagt nicht so. Also für mich war, ich fand, dass der Film diese nervöse Energie, die eben die Hauptfigur hat, schon ziemlich gut wiedergibt. Dass eben eher...
Ja, ich fand nur, was ich meinte war, ich fand ein paar Schnitte sehr holprig und...
ja, aber das so. Passt ja zu ihm, finde ich. Also für mich war das schon schlüssig, dass er eben... er ist so ein hektischer Typ, der irgendwie...
Doch ist auch immer sehr aggro im Auto, wenn er so Auto fährt, dann schreit er immer die Leute an, die vor ihm fahren.
Ja, also sehr, er ist sehr aggressiv, er ist sehr so unausgeglichen und eben fürchterlich angespannt. Du merkst einfach bei allem, was er tut, dass er so eine Anspannung mit sich rumträgt. Und das finde ich merkt man dem Film schon auch an. Also ich finde schon, dass eine der Stärken des Films ist, dass er dich spüren lässt, wie anstrengend das sein muss, so ein Typ zu sein, weil du eben so ein Anspannungsgefühl bekommst auch von dem Film. Also das hat sich für mich schon übertragen.
Was ich interessant fand, visuell, weil er guckt ja die ganze Zeit Pornos im Internet. Mhm. Das heißt, wir haben auch wahnsinnig viel Zeit des Films, die auf dem Bildschirm spielt. Und da fand ich es interessant gemacht, weil sonst tendiert Hollywood auch oft dazu, so Quatsch zu machen auf dem Bildschirm, der irgendwie so, damit es auch der letzte Dussel versteht. Und hier hat man einfach tatsächlich realistisch den Monitor gefilmt und man sieht ihn immer, wie er sich einloggt in seinen Rechner, seinen Browser aufmacht und dann so tatsächlich Zoom auf den URL-Bar und dann hören wir diesen fantastischen Sound, den ich jetzt mal versuche. Wie geht das hier an?
Genau, den hören wir.
Diesen Sound, den hören wir in diesem Film ungefähr 100 Mal, wenn das
was,
reicht.
Was daran toll ist, ist, dass er uns am Anfang schon erklärt, was dieser Sound für ihn eigentlich bedeutet.
Und
wir werden dann eben auch so, werden wir schon darauf getrimmt, dass wir auf diesen Sound eben auch schon so reagieren und sie denken, okay, jetzt kommt das.
Immer wenn dieser Sound kommt, dann klappt er seinen Laptop auf und dann geht's als nächstes mit Pornos weiter.
Also und dieser Sound wird dann zum Teil auch so als als Kürzel benutzt. Wenn der Sound kommt, wissen wir schon, was jetzt folgt.
Genau, weil der Sound kommt dann schon, wenn das Bild noch nicht sagt, dass jetzt gleich wieder der Laptop angemacht wird.
Ja.
Und er geht dann hin und wir sehen dann tatsächlich, und das ist für einen Hollywood-Film ja auch absolut ungewöhnlich, wir sehen echt wahnsinnig viel nackte Haut. Wir sehen richtig viel Sex und es ist Hardcore-Pornografie, die allerdings immer so... Es ist halt immer so geframed, dass du gerade das Entscheidende nicht siehst. Aber es ist sehr explizit in deinem Kopf, vervollständigt den gesamten Rest. Und du hast das Gefühl, ich habe echt eine Menge Porno geguckt.
Also es gab schon so zum Teil Sachen, wo ich gedacht habe, so, ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt gerade angeschaut habe in einem Kinofilm. So. Ja.
Das ist wirklich so. Und die Art, wie es gemacht ist, ist aber so, dass man das irgendwie, es bleibt nicht wirklich... Jugendfrei, das ganz sicher nicht. Ab wann ist der eigentlich? Deutschland?
Also,
ist echt eine Menge zu sehen. Also für einen Hollywood-Film extrem ungewöhnlich eigentlich.
Ja.
Sehr, sehr freizügig. Auch wenn er dann erklärt, was diese Unterschiede zwischen Pornografie und echtem Sex für ihn sind, dann sehen wir halt immer so Schnitte ins Bett mit der Schnecke, die er gerade jetzt an dem Abend abgeschleppt hat. Und er erklärt dann so aus dem Off-Kommentar, was da jetzt wie läuft und warum das so läuft. Und dann Schnitt wieder auf den Porno, was da jetzt alles viel, viel besser ist und wie das da läuft. So. Und dann siehst du ihn immer so von hinter dem Laptop gefilmt, immer so das Gesicht angeleuchtet von diesem fahlblauen Licht von seinem, von dem Hintergrund, Beleuchtung von seinem Monitor. Sonst ist es im Zimmer dunkel. Und am Schluss fliegt dann halt immer ein Taschentuch in den Mülleimer und dann kannst du, dein Kopf vervollständigt alles, was da so passiert und das ist teilweise auch fies, also.
Ja. Also was ich, ich finde schon, dass es ein sehr ungewöhnlicher Film ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und sehr, sehr, also einfach so einen Film habe ich noch nicht gesehen. Ich finde auch, was der Film, sehr schön macht, ist, dass er auf so einem schmalen Grat wandelt zwischen Komödie und natürlich irgendwie doch auch, das ist ja ein gesellschaftliches Problem und er verhandelt dieses Problem auch und er nimmt auch diese Figur ernst, mit denen eigentlich der Lebenssituation, die sich daraus für ihn ergibt oder die Probleme, die sich daraus ergeben. Aber trotzdem ist halt immer so, es sind dann schon eben auch lustige Teile. Oder es
auf jeden Fall.
Und das, finde ich, macht er sehr gut. Er schafft das, ohne auch Sachen zu zeigen, die schon krass sind, ohne dass sie peinlich sind oder ohne dass sie zu abwertend sind oder so. Also das finde ich schon eine erstaunliche Balance, die der Film da schafft. Mhm.
Ja, und er verhandelt ja eine relativ... Also zumindest so in der aktuellen Soziologie, Jugendgeschichte, Jugendforschung ist das ja ein Thema, was immer weiter diskutiert wird, wenn man das eben, dass Kinder, der Marc macht gerade komische Gesichter und bringt mich auf den Takt.
Der Marc macht gerade so ein Hört-Hört-Gesicht.
So ein, dass Jugendliche halt schon relativ früh heutzutage im Internet mit harter Pornografie in Kontakt kommen können und das auch tun. Und man ja irgendwie in Umfragen rauskriegt, dass teilweise schon 13-, 14-Jährige extrem harte Pornografie konsumiert haben oder es regelmäßig tun. Und dass das natürlich unter Umständen abfärbt auf das, was die annehmen, wie Sexualität sein sollte. Da habe ich so einen schönen Satz gelesen, Sexualität ist das Einzige, was der Mensch nicht durch Abschauen lernt, normalerweise, bisher. Und jetzt eben sich das unter Umständen ändert. Und Kinder anfangen, das durch Abschauen zu lernen, aber unter Umständen von den denkbar falschesten Vorbildern. Und was macht es mit Beziehungsfähigkeit von Jugendlichen und oder Kindern sogar? Und die Frage wird ja ganz interessant verhandelt, weil genau das passiert ja in dem Film. Er hat halt ein völlig davon geprägtes Bild, wie seine ideale Sexpartnerin sein sollte und wie der Sex ablaufen sollte, sich aus diesen Internetpornos und in einer späteren Diskussion in dem Film sagt er ja dann auch, das macht er schon seit er, ich weiß das Alter nicht mehr, aber seit immer quasi. Er kann sich nicht erinnern, wann das nicht so war. Und das hat ihm natürlich ein völlig falsches Bild vermittelt. Und diese Frage zu verhandeln in einem Hollywood-Film, der dabei nicht die ganze Zeit mit dem erhobenen Zeigefinger winkt und so Nerv so rüberkommt, du, das ist alles falsch, ihr seid alle böse, ist ein erstaunlicher Gratwanderung, die er gut hinkriegt.
Und der eben auch diesen Gedanken, dass eben es durchaus wahr ist, dass die Frau, die ihm da gegenübersteht, genauso falsche Vorstellung hat,
die
auch geprägt ist von ihrem Konsum von diesen Filmen und so. Das, ich meine, in diesem Fall ist schon so, er ist natürlich die Hauptfigur und sein Problem ist vielleicht das Zentralste, aber trotzdem, das ist ein allgemeines Problem.
Sie kommt ein bisschen leicht weg bei der Nummer. Also es gibt da nochmal so eine Szene, wo sie dann nochmal so...
Ich weiß nicht, aber ich finde letztendlich von den Sympathien her kommt sie nicht leicht weg. Also weil ich finde schon, wenn man mal abzieht, dass sie gut, sehr heiß
sie,
ist.
Sie hat halt keine Katharsis zu durchlaufen.
Genau, aber eben ist es schon so, dass man am Schluss denkt so, Mann, du dumme Schnepfe.
Ja,
ist halt
genau,
so, die ist auch nicht zu helfen. Und dass eben der Film quasi diese Gegenüberstellung durchaus anbietet oder auf jeden Fall anbietet und sagt, es mag zwar im einen Fall um Pornografie gehen und im anderen Fall um romantische Komödien, aber im Prinzip der Effekt ist letztendlich ein ähnlicher, nämlich dass wir hier Personen haben, die zwar versuchen, eine Beziehung zu führen, aber eigentlich nur mit ihren Projektionen eine Beziehung führen. Das merkt man auch daran, dass sie zum Beispiel gegenseitig immer als Baby anreden, die ganze Zeit. Mhm. Baby, ja Baby, nein Baby, was auch immer so. Wo du das Gefühl hast, die sind überhaupt nicht in einer Beziehung mit einer Person, sondern mit eben ihren Vorstellungen davon, wie das zu sein hat.
Und so. Ja.
Also es ist schon, ja.
Hat euch den gefallen?
Ja, wir haben, wir sind runtergegangen im Kino, wir waren wieder in den E-Kinos, wo man ja dann am Ende abstimmen kann. Und dann standen wir so vor diesen drei Boxen mit Daumen hoch, Daumen runter, Daumen quer. Und die waren, also auf den ersten Blick dachten wir, die sind alle gleich voll. Wenn man dann ein bisschen geschaut hat, dann war das in dem Daumen runter, war das vielleicht etwas lockerer geschichtet und es waren nicht ganz so viele Kärtchen drin. Aber wir haben dann beide bei Daumen hoch reingeworfen und also ich mochte den schon irgendwie.
Ich mochte ihn auch. Ich fand eben, dass es wirklich was Eigenes ist und er was Eigenes versucht, uns versucht, was zu zeigen auf eine eigenständige Weise. Also eben wirklich Innovation doch auch da ist. Und also es ist so ein Film, der ist schon natürlich auch ein bisschen unangenehm, klar. Also ich finde eben, es ist natürlich bei diesem Thema auch, es ist nicht nur ein Film, der dich jetzt nur amüsiert, sondern du... Bisschen ist es natürlich auch so, es gibt Teile an dem Film, die sind unangenehm anzuschauen und so. Und
der Film hat auch so eine schöne Routine, die er immer wieder wiederholt. Das haben wir auch noch nicht. Er geht andauernd in die Kirche und beichtet seine Sünden. Wir sind dann auch immer dabei, wenn er seine Sünden beichtet und wenn er dann vom Pastor gesagt kriegt, wie viele Vaterunser er beten muss.
Für außerehelichen Sex und
Pornografiekonsum, Masturbation.
Zählt es dann immer so auf. genau. Und dann hören wir, wie viel Vater Unser er dafür beten muss.
Diese und alle anderen Sünden tun mir leid. Und dann Ergebnis, 10, 20 Vater Unser, wie auch immer. Und dann geht er wieder ins Fitnessstudio. Das ist auch so eine der Routinen, die er immer tut. Und
betet dann dort seine Vater Unser.
Genau, ab. Während er irgendwie die Hantelstange bewegt. Und trägt immer Dinge, die keine Ärmel haben, damit man so eine absurde Muskulatur sehen kann. Dieses aufgedunsene Gesicht und dann eben in den Club. Und das ist immer so diese Staffel von Dingen, die er ganz, ganz oft in dem Film durchläuft, wo man dann so langsam so eine Veränderung unter Umständen sehen kann. Und dann auch anfängt auszuprobieren, was macht denn das, wenn ich jetzt diese Woche keine Pornografie geguckt habe. Immer noch 10 Vaterunser, ist schon seltsam. Ja, daran hat sie
nichts zu denken. Da war dann auch mal so ein bisschen enttäuscht, hat so nachgefragt. Ja,
ich muss dann ganz gegen Ende des Films so, was?
Nein, aber ja, also ich finde, das ist wirklich ein interessanter Film. Was ich auch, was wir kurz beschworen haben, nachdem wir aus dem Film rauskamen, was mich interessieren würde, ist, ich habe schon so ein starkes Gefühl davon, es gibt diese Figur, wie sie da beschrieben wird, gibt es schon ziemlich genau so. Also zumindest habe ich das Gefühl, solche Leute sehe ich und kenne ich im weitesten Sinne.
Und du siehst denen an, dann, dass sie Pornos gucken?
Nee, das nicht. Also gut, ich gehe tatsächlich davon aus, wie es ja im Film mehrmals gesagt wird, dass letztendlich
alle Männer Pornos gucken.
Und ich sehe also auch keinen Sinn darin, mich drüber aufzuregen. Eben so ein angespannte Person, die eben mit diesem ganzen Fitnessstudio und was in seinem Leben halt noch so, das Auto, was auch immer, aber gleichzeitig eben so eine nervöse Energie hat und so. Ja. Ich habe das Gefühl, ich sehe solche Personen. Ich frage mich eben wirklich, wie so eine Person diesen Film empfinden würde. Ob wenn du da drin sitzt dann, wenn du so jemand wärst, ob du dann dich wiedererkennst oder ob du dann das auch lustig findest oder gar nicht oder so. Das ist eine Frage, die ich mir wirklich stelle. Also zum Beispiel eine Person aus unserem weiteren Verwandtenkreis, wir haben einen jungen Mann in unserem Verwandtenkreis, wo ich mich frage,
der hoffentlich diese Sendung nicht hört,
wie würde er diesen Film finden? Ich würde gerne mit ihm ins Kino gehen.
Kannst du ihn ja mal fragen, ob er mal mitkommt.
Es kann sein, dass ihn der Film unruhig macht.
Meinst du? Vielleicht weil so viel pornografische Einspieler kommen.
Dann möchtest du sofort seinen Laptop nach Hause gehen. Das könnte passieren.
Nein, also ich mochte den Film und ich freue mich darauf, mehr von Joseph Gordon-Levitt zu sehen.
Ich habe ein Interview mit ihm gehört, das hast du ja sicher auch gehört, bei Kermit, BBC, wo er gemeint hat, er macht ja schon ganz, ganz viel Filme, so seit seiner Jugend hat er schon irgendwie hunderte von Kurzfilmen und so gedreht. Das wäre jetzt sein erster Langfilm gewesen. Das Lustige ist, wie anders er in dem Film rüberkommt als sonst.
Ja, also, ist eine ganz andere...
Auch wenn man die Original, wir haben ihn ja auf Deutsch gesehen, auch immer die Originalstimmen hört. Er spricht tatsächlich in dem Film auch so ein bisschen, als ob er so ein bisschen minder bemittelt und doof wäre irgendwie. Mhm. Und das ist, so spricht er in Wirklichkeit gar nicht.
Nee, und er ist ja so ein sympathischer Typ mit so einem offenen Gesicht normalerweise. Ja, genau. Und so, wo du immer so das Gefühl hast, eigentlich so ein Herzchen ein bisschen. Ja. Und hier ist jetzt so, davon ist nichts übrig.
Ja, auch mit diesen total zugegelten Haaren und an den Seiten ausrasiert, so halb fast Glatze an den Seiten. Ja. Und so sieht er halt so echt streng und böse aus irgendwie, was er normal ja auch
nicht. Also ich finde, da hat er sich selbst auch wirklich eine gute Rolle geschrieben. Also ja. Ich mochte den Film und ich würde ihn auch empfehlen.
Wie viele Punkte?
Ich gebe 8 Punkte.
Ich gebe 7,5. Ja. Ich finde manche von den Schnitten und so von der Erzählstruktur noch ein bisschen holprig, aber das tut dem Film keinen Abbruch.
Jo.
Ja.
Tja.
So.
Bob, du wolltest das Thema noch ein Stück weiter verfolgen?
Nee, ich glaube, das haben wir jetzt schon
ausgesprochen. Jetzt konnte er mal gar nichts dazu sagen.
Ich dachte, er springt mal irgendwann rein, aber er hat sich.
Das ging zu schnell, Eis.
Das ging zu schnell.
Was möchtest du?
Ich war sehr beeindruckt von euren profunden Analysen.
Ach ja, vielen Dank.
An einer Stelle kam sogar ein Fremdwort vor.
Ich finde das sehr schön, wenn die Leute, die sonst in den Kommentaren stänkern, jetzt mal hier sind und irgendwie so ein bisschen was.
Aber welche Kommentare? Ich
habe nie einen Kommentar. Du schreibst die Kommentare, aber es gibt doch.
Es gibt
andere Leute. Ich will natürlich nicht sagen, es gibt Leute wie du, weil es gibt keine Leute.
Ja gut, deren Adressen bekommen wir ja raus. Aber und die können sich dann warm anziehen.
Ist das so?
Na gut. Nein, aber das ist so ein Problem, weil ein Film angesprochen wird von so einem Schauspieler. Das halte ich für ungewöhnlich. Ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber jetzt kann ich mir vorstellen.
Hättest du Lust, den Film zu sehen?
Ja, vielleicht mit ein paar von meinen Kumpels. Ja.
Es ist eine Menge Titten drin, also es lohnt sich.
Ach so. Cash Value, wo kommt was?
Also es gibt auch so Szenen, wo Scarlett Johansson, als zum Beispiel, als er mit Scarlett Johansson zum ersten Mal in der Familie geht, dann geht so die Tür auf und du siehst Scarlett Johansson und denkst so, wow, okay, echt, sieht extrem heiß aus. Und dann kann, da ist man richtig in der Perspektive seines Vaters, der die sie zum ersten Mal sieht und so, wow.
Ja, es ist schön, wie er erst auf dem Fernseher guckt und sie kommt rein, soll ich mir dir mal jemanden vorstellen? Ja, ja, ja. Guck gar nicht hin und dann irgendwann so der erste Blick so.
Also wir sind hier in einem neuen Jahrtausend angekommen. Wir reden hier nicht über Retro-Pornos der 70er Jahre. Also das
wir reden über Internet-Pornos.
Ja, wir sind auf jeden Fall
in der HD-Welt angekommen. Ja, aber es gibt ja verschiedene sozusagen.
Da kenne ich mich nicht so aus, aber erzähl uns mehr.
Man sich bewegt so kann,
sieht doch diese eine Szene schön, wo der Porno für uns Zuschauer auf der Kinoleinwand in Fullscreen läuft. Wir sehen keinen Rahmen mehr, keinen Computer, kein gar nichts. Und dann taucht plötzlich auf der Kinoleinwand ein Mauscursor auf und stoppt das Video unten mit der Pausentaste und dann denkst du so für kurzen Augenblick so, was ist denn jetzt passiert? So ein Medienbruch, der nicht normal ist. Und dann gehen wir wieder raus aus dem Computer zurück zu den anderen Leuten. Das ist lustig.
Ja.
Also eher ein Problemfilm und keine Hommage.
Nee, nur Hommage ist es nicht.
Nur Hommage ist es nicht, nee.
An eine blühende, prosperierende Industrie. Mit ihren eigenen Helden und vielen stillen Helden.
Das nicht, also der Film setzt sich auch nicht damit auseinander, was die Industrie hinter der Pornografie bedeutet und sowas. Und
gar nicht.
Das ist auch gar nicht.
Das interessiert den Film nicht.
Nee.
Zu Recht an der Stelle.
Man muss ja nicht immer die marxistische Analyse anlegen. Es muss ja nicht immer nur um Geld gehen und,
richtig,
und Machtstrukturen und so.
Genau. Ich finde es so gut, dass der Marc heute da ist.
Ja.
Wir klingen so viel klüger mit ihm.
Ja, das ist wirklich so.
Nein. Ja. Okay.
Ich versuche mich nur dem Niveau anzupassen.
Okay. Oh. Was haben wir noch auf unserer Liste?
Auf der Liste steht, dass der Stefan The Aviator geguckt hat.
Genau.
Ich hab gerade so ein
so
Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, wir haben über The Aviator schon x-mal im Podcast geredet, oder nicht?
Echt? Das Gefühl habe ich auch, ohne es beweisen zu können.
Okay, erzähl mal. The Aviator. Super, das war jetzt der total Downer.
Stefan hat gerade alle Wörter, die er sagen wollte, runtergeschluckt.
Nein. Vielleicht hat der Martin mal was drüber erzählt, oder? Aber wie fandst du denn The Aviator? Oder hieß es nur Aviator?
Ich glaube, es heißt The Aviator.
Na egal.
Howard Hughes ist verrückt und baut Flugzeuge.
Und Martin Scorsese schaut zu und Leonardo DiCaprio ist er.
Und
Gwen Stefani springt auch irgendwo rum. Und
da war ich erkenne die ja alle nicht so. Moment, den kennst du doch, den hast du doch schon mal irgendwo. Ach, ja, das ist doch Alec Baldwin. Ach so, ja.
Und wir stürzen noch mit dem Flugzeug ab, ziemlich beeindruckend.
Ja.
Das ist so meine lebendigste Erinnerung.
Ich weiß, dass wir beide den Film zusammen gesehen haben, im Kino damals. Und in meiner Erinnerung spielt er, also am Anfang geht es ein bisschen irgendwie außen rum. Und danach spielt der Film komplett die ganze Zeit in diesem einen Zimmer. Das war meine Erinnerung.
Mhm.
Und das ist ja gar nicht so. Da war ich ein bisschen erstaunt. Also nach
das ist auch viel zu lang, um das zu machen.
Aber lustigerweise weiß ich sogar, welches Zimmer du meinst, weil auch meine Erinnerung so ähnlich ist.
Ja, es ist halt irgendwie
eine ist dunkel
Zeit lang in diesem Kinozimmer, wo er dauernd nur Kino guckt.
Das ist ja großartig, wenn man sein eigenes Kinozimmer hat.
Ja.
Ja, aber
so muss man exzentrischer Millionär werden.
Irgendwie Milchflaschen. Millionär. Erst trinkt und dann wieder füllen muss. Ah, nee, das ist. Ja,
Spruce Goose.
Ich fand den. Wir haben ihn im Original geguckt und ich fand ihn sehr. Ich fand insbesondere Leonardo DiCaprio so unglaublich gut. Mhm. Also ich fand ihn schon auf Deutsch gut, aber irgendwie mit seiner Originalstimme, wenn er dann noch selber moduliert und. Lenkst du den Mark ab? Selber da mit der Stimme arbeitet und so, das ist so toll. Also ich hab irgendwie da einfach nur da gesessen und es hat mir Spaß gemacht, dem zuzugucken. Also die Story und die Spannung und wie es weitergeht, das war mir alles nicht so wichtig. Es war einfach nur so, wie er das gespielt hat, wie das Erleben weitergegangen ist und so. Das fand ich so toll. Also es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Allein deswegen will ich den Film empfehlen und wer es kann, schaut ihn euch im Original an. Das ist wirklich krass gut. Also, ich weiß jetzt nicht, ob wir damals den Eindruck hatten, dass irgendwie die Übersetzung schlecht ist, aber ich glaube, der Dolmetscher von
ich habe den, glaube ich, noch mindestens ein weiteres Mal auf Deutsch gesehen und ich fand den schon auch beeindruckend. Vor allen Dingen, wie er halt am Schluss verrückt wird.
Ich denke, dass die Zuhörer es langweilig finden, wenn ich jetzt wieder sage, was ich immer zu diesem Film sage, deswegen lasse ich es.
Wenn du immer das sagst, was du ständig zu allen Scorsese-Filmen sagst?
Weiß nicht. Nee, würde ich nicht sagen. Also, okay, here we go.
Don't get me started. We did.
Nein, also ich ist ja bekannt, dass ich kein Scorsese-Fan bin. Hier in diesem Film ist es so, dass der Film hat ja einen Oscar gewonnen für besten Schnitt, was ich unbegreiflich finde. Weil ich finde, dass der Film zu lang ist und dass er dramaturgisch, also einfach von dem, was nicht rausgeschnitten ist, für mich nicht funktioniert. Ich finde, er ist wundervolles Material. Ich würde, bin auch vollkommen bei dir, was Leonardo DiCaprios Darstellung dieser Figur angeht. Und ich finde, dass er fantastisches Material hat. Aber für mich versagt der Film kurioserweise genau im Schnitt. Also ich finde, mit weniger Eitelkeit und mehr Bereitschaft, Dinge auch etwas straffer zu erzählen, wäre es der perfektere Film. Also das ist meine persönliche Meinung.
Kill Your Darlings heißt es ja.
Ja.
Das goldene Maxim für den Schnitt.
Ja. Was war das? Es war, glaube ich, auch bei... irgendjemand war jetzt bei... bei Mark... Nee, ich, in dem BBC-Podcast, wo es auch darum ging, wenn du dich selbst, wenn du selbst quasi der Regisseur bist...
Das war die Diskussion zwischen dann, tatsächlich zwischen Joseph Gordon-Levitt und David Morrissey.
David Morrissey war das, genau. Der meinte nämlich, wenn ich das selbst mache, dann würde quasi der Effekt immer,
dann würde ich
dass ich mich komplett rausschneide, genau. Weil ich eben so das Gefühl habe, so,
weil das braucht man noch nicht. Weil er sich nicht selbst sehen mag und seine eigene.
Und sich gegenüber den anderen ist und so. Nee, also ich finde einfach, dass zu viel Material ist. Also ich finde, dass viele Sachen auch gereicht hätten, wenn man sie früher geschnitten hätte und weniger verwendet hätte.
Ja. Das ist meine Meinung. Ja, genau. Jede Szene lief eigentlich immer, also sollte für mein Gefühl bis zu dem Punkt laufen, wo man es verstanden hat und dann kannst du rausgehen.
Und ich finde hier
und da ist es so,
in der Regel ein bisschen länger.
Er fängt ein bisschen früher an.
Ja.
So, er holt dich irgendwie noch 3 Schritte vorher ab.
Ja.
Außer manchmal. Da springt er irgendwie rein. Da hatte ich dann so das Gefühl so, ja, aber wieso erzählt er denn jetzt nicht noch, was da passiert ist vorher? So diese Establishing Shots, irgendwas, so wo sind sie? Dann tauchen sie plötzlich irgendwo auf und dann ist es 3 Jahre später und irgendwie ist es nicht so klar und ja.
Also,
aber es, ja, kann ich nachvollziehen. Hat mich allerdings eben aufgrund des großartigen Materials nicht gestört, weil ich es einfach genossen habe, denen dabei zuzugucken, das jetzt so zu machen.
Aber da muss man natürlich auch zugeben, dass die Einstellung, wie man bei einem so einem bekannten Regisseur in den Film reingeht, natürlich auch was ausmacht. Während du wahrscheinlich eher positiv geprägt bist und eben denkst, so okay, das lassen wir auf uns wirken, was ja grundsätzlich eine gute Einstellung ist, wenn man am Film reingeht, ist natürlich bei mir, bei einem Scorsese so, dass ich reingehe und mich frage, was gefällt mir nicht?
Was könnte ich denn heute mal passen?
ich muss ehrlich sagen, dass ich erst hinterher wieder daran gedacht habe, das von Scorsese. Weil so, Schwarzblende, auch viel zu lang. Und dann directed by Martin Scorsese. Oh, Martin Scorsese.
Ich finde diesen Moment, wenn die Schwarzblende am Ende zu lang ist, finde ich ja großartig.
Ja.
Ja.
Vor allem, wenn die Musik dann so weiterläuft und man sich immer denkt, kommt noch was, kommt nichts mehr. Und dann so in so einer Spannung verharrt und dann 2 Sekunden länger, als es gut ist. Und dann erst auflösen, ob jetzt der Abspann kommt oder nicht. Das finde ich toll.
Das machen sie, ist immer in der Sneak dann der große Jubel. Der Film nicht so gut war und das endlich vorbei ist. Und,
das stimmt.
Naja.
Ja.
Jo.
Also gut, wer Scorsese auch länger ertragen kann und wer gerne Leonardo schaut.
Ja. Also gibt's da schon eine DVD von, wo irgendwie Special Extended Edition, weil da würde ich sagen, what?
Vielleicht, ach, jetzt weiß ich, wie wir.
Seid ihr verrückt?
Die 4,5-stündige
Edition. Und noch eine 3/4-Stunde Hobbits, verdammt. Das kann doch nicht euer Ernst sein.
Haben wir nicht darüber gesprochen, dass wir mal schauen wollen, dass du da mal einen Claudia Perner Nördinger Spezialschnitt.
War das der Film?
Das könnte sein, ja.
Du wolltest irgendeinen umschneiden.
Das wäre denkbar. Das
haben wir auch übrigens genau hier besprochen, das weiß ich nicht.
Okay. Mhm. Okay. Aber Martin war auch dabei.
Ja,
kann ja sein. Der hat bestimmt über Aviator geredet. Ja. Na gut.
Da haben wir dann.
Wiederholung macht das.
Gut, also.
Sich das merken.
Wir sollten echt der Claudia mal die Möglichkeit geben.
Eine eigene Schnittversion abzugeben von
Aviator. Gut, da mussten halt noch 80 mal gucken.
82-minütige Aviator. Bumm, Crash, zack, Spruce Goose fliegt. Nein, doch nicht. Hoch, okay. Kino, Milch, Urin, Abspann.
Genau, so ist das.
Ja.
Tja, haben wir noch irgendwelche anderen Filme gesehen?
Ja, der Bob hat hochwertiges Kino geschaut.
Oh, ja.
Super hochwertiges Kino.
Nämlich?
Ich habe diesen fantastischen deutschen Film, und der Marc wird mir gleich zustimmen.
Immer,
gerne. Der Superstau geguckt. Ist, glaube ich, mein lieblingsdeutscher Film über das Deutschsein an sich.
Der Superstau.
Der Superstau.
Habe ich noch nie gehört.
Also ich erzähle mal kurz die Geschichte. Die das ist sehr kurz, die Geschichte zu erzählen. Also wir erleben verschiedenste Familien, teilweise aus der DDR, die gerade die Grenzen geöffnet hat, teilweise aus dem Ruhrpott. Da ist es dann am Beispiel eines Kohlekumpels, gespielt von Ralf Richter, der etwas hektisch aus der Grube kommt, noch das Kohlegesicht schwarz hat, in das Auto zu seiner Familie springt und losfährt. Und alle diese Familien, wir haben da noch aus Bayern einen Wohnmobilfahrer gespielt von Ottfried Fischer, die alle losfahren, um in den Urlaub in den Süden zu kommen und sich dann alle, die kennen sich alle nicht, treffen sich dann in einem gigantischen Stau irgendwo auf der, ich weiß nicht, A9, irgendwo, wo sie eigentlich alle gar nicht stehen wollen. Und jeder hat so sein Problem, der eine, die sitzen halt zu viert in einem Trabi und haben die Hälfte der Ladung, die im Anhänger war, verloren auf dem Weg dahin. Andere haben nichts mehr zu trinken. Ottfried Fischer hat Probleme, weil sein Stuhl so fest ist. Und ja, hat so verschiedenste Probleme. Ralf Richter sitzt in seinem Auto und hat sich immer noch die Kohle nicht überall weggeputzt und muss eine Fähre kriegen in Genua. Und hat große Panik, dass das unter Umständen nicht klappen könnte und dass seine Frau ihn dann als den totalen Loser wahrnimmt, weil er nicht mal hinkriegt, dass man auf dem Weg in den Urlaub die Fähre bekommt. Und dann entwickeln sich so deutsche Spießigkeiten in diesem Autobahnstau. Wir haben dann sofort zwei Leute, so Charaktere, CB-Funker, möchte gern Wichtigtuer, die der eine nennt sich der Commander und der andere heißt, ich weiß nicht mehr, den Namen vergessen.
Gibt es einen Cocktailforum nicht auch einen, der sich Commander nennt?
Ja, ja. Der möchte ich jetzt nicht vertiefen, aber das ist nicht ganz unpassend. Und die übernehmen sofort die Stauleitung und fangen dann im Laufe des Films an, sich als die großen Bestimmer aufzuspielen und neben im Seitenstreifen Parzellen abzustecken, in denen sich jeder ausruhen kann. Also dass der Stau geht wirklich so über mehrere Tage und Nächte. Und fangen dann an, so Parzellen aufzubauen und zu erklären, wo im Wald man scheißen gehen kann und wo nicht und wo für Männer und wo für Frauen ist. Und der obligatorische, böse, westliche Geschäftsmann in seinem Porsche kauft dann den armen Ossis die Club-Cola ab und verhökert sie ihnen für einen dreifachen Preis später wieder zurück und so. Also es passieren lauter so Dinge und es ist ein Mikrokosmos auf der Autobahn und es ist sehr gut, natürlich extrem überdreht, aber sehr gut beobachtet, so die verschiedenen Charaktere, denen man in Deutschland so begegnen kann, von dem typischen Urbayern, der eben von Ottfried Fischer bis zu dummen Ossis und dem blöden Porsche-Fahrer mit seinem Bling-Bling-Brille und Goldringen und Kettchen und so, bis hin zu Jan Fedder, der so einen Mettler spielt, der die ganze Zeit so betrunken ist und immer in seinem VW-Bus sitzt und glaubt, das sei die Auffahrt zum Aldi und es sei der Stau, wo alle Leute anstehen und Bier kaufen wollen, wie er eigentlich auch. Also der Film ist an vielen Stellen natürlich anstrengend, aber er hat so wahnsinnig viele kleine Bits und Pieces, die so zitatfähig sind und die einem im Alltag, wo einem immer wieder eine Situation begegnet, wo man denkt, das ist genau dieser eine Charakter aus dem Film. Es ist exakt diese Situation gerade und
das klingt ein bisschen wie diese Filme, wo früher Heinz Rühmann irgendwo in Urlaub gefahren ist, um auf dem Campingplatz oder sowas. Da gab es doch ganz früher auch so Sachen, wo du auch immer so dachtest, so eigentlich ist es schwer zu ertragen, sich das anzuschauen, aber gleichzeitig, es steckt halt doch ein Funken Wahrheit
drin. Ja, in diesem Film ist sehr, sehr viel Wahrheit.
Marc, wie fandst du den Film?
Ja, natürlich eher ein schreckliches Erlebnis, ganz klar. Deutsche Kinoproduktionen mit dem Präfix oder Suffix Super, wie drei Supernasen tanken auf oder Superstau, das bewegt sich ja dann alles in einer Kategorie. Ja,
qualitativ wobei, schon nochmal
zwei. Ja, aber deutsche Filme sollten auf den Begriff Super generell. Super ist ein Begriff für Tankstellen.
Okay. Ne?
Oder für Superman, aber das ist ja wieder ein amerikanischer Film.
Ja, Lockin' on Super Heaven's Door, das klingt doch doof.
Ja. Also mich fasziniert hier ein Thema, der ewige Zug der Deutschen im Süden.
Ja,
also
genau.
Wenn wir haben es ja nicht verwirkt, dass wir keinen Kaiser mehr haben und dass der Kaiser in Italien in der Söhne gekrönt wird. Dann der Weg auf den zum Teutonengrill ist auch sehr wichtig.
Man die alle unterwegs, genau.
Auch große Anleihen wahrscheinlich dann.
Ja, da wird auch viel diskutiert, wenn sie dann Zeit haben, darüber zu sinnieren, ob da unten nicht schon alles, also es ist alles verbrannte Erde, da kannst du ja nicht mehr hinfahren. So, also solche Diskussionen finden natürlich auch statt.
Genau, diese Hassliebe, die den Deutschen nach Bella Italia zieht.
Zitierst du gerade aus dem Vortrag von der Frau Schaan?
Das kann natürlich auch sein, aber ja, dann hätte ich es wahrscheinlich besser ausgesprochen, wenn der Zitat wäre.
Felix Mendelssohn
Bartholdy.
Das war ein kleiner
Insider. Das ist ein kleiner Insider, den kann jetzt kaum einer dazu.
War ein großer Insider.
Nur zwischen euch zwei?
Ja. Nein, nicht nur zwischen uns zwei.
Naja.
Das ist keine verschweinte.
Und dann gibt's ja die große Anleihe wahrscheinlich auch noch beim Mann spricht Deutsch. Also den darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja sozusagen am Ende.
Was?
Mann spricht Deutsch. Gerhard Polt.
Oh.
Ja, ich also bin kein großer Polt-Fan, aber gut.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wer Gerhard Polt ist. Aber
heißt er überhaupt Gerhard mit Vornamen?
Keine Ahnung.
Vermutlich. Ich glaube schon. Ich meine schon. Auf jeden Fall mit G.
Es beschreibt sozusagen das Ende der Reise, wenn man dann an der Adria angekommen ist.
Ah.
Also es könnte als Pendant zum Superstau gesehen werden.
Fortsetzung.
Sollte man sich das jetzt wirklich noch anschauen oder?
Also ich habe
das
sehr, nein, ich habe den zum 10. Mal gesehen.
Also. Und kann man heutzutage sagen, jetzt schaue ich mir den Superstau an?
Ich habe das sehr genossen. Aber ich weiß nicht, ob das verallgemeinerbar ist und das muss jeder vielleicht für sich selbst ausmachen, inwiefern er bereit ist, natürlich die überzeichneten Charaktere, die da dargestellt werden, zu ertragen. Aber ich bin ein großer Ralf-Richter-Fan. Ich mag da einfach, wie er immer in jedem Film, in dem er mitspielt, einen Wutanfall am anderen kriegt und das auch immer sehr spektakulär ausartet. Und das ist auch in diesem Film wieder so. Ist ein einziges Testosteron-Bündel, was von einem Wutanfall in den nächsten rennt. Und ja, ist auch ein Frankfurter drin, sehr schleimischer Typ. Der da die Frau von Ralf Richter anbaggert. Ich habe das sehr genossen, den wieder zu gucken. Ich fand den lustig.
Sollen wir doch mal anschauen.
Identifizierst du dich mit einer der Figuren? Das ist jetzt ein bisschen noch ein Level tiefer.
Ich würde sagen, dass wahrscheinlich in einer stillen Minute jeder in sich die ein oder anderen Charakterzug findet, der in der ein oder anderen Figur je nach Situation drin ist und dass man das in sich finden kann oder dass man zumindest denkt, bei vielen dieser Dinge, ich kenne so einen und so einen kenne ich auch und so einen kenne ich auch. Oder zumindest jemanden, der in der Situation so reagieren würde. Das funktioniert hervorragend.
Ein deutsches Kaleidoskop.
Der Christoph würde auf jeden Fall diese Sektionen abstecken, damit die Leute wissen, wo sie aufs Klo gehen.
Weil der auch so mit so Trassierband und so Pflöcken so naja, das vor jedem...
Aber der Christoph würde auf jeden Fall organisierend eintreten bei solchen Rudelfragen. Ja.
Nicht mit mir, nicht mit dem Commander! Das ist der wichtigste Satz aus diesem Film.
Sehr schön.
Ja. So viel dazu.
Ja.
Ja.
Nee, ich gebe da keine Punkte, aber ich glaube, ich habe den auf, wenn ich mich jetzt nicht mehr täusche, auf Watch Ever gesehen. Insofern, das lässt sich.
Könnte ich jetzt noch tun.
Wer da ein Abo hat, kann das sehr kostengünstig sich reinfahren.
Ja.
Oh, das war Werbung.
Das machen wir dauernd. Watch Ever hat schon so viel kostenlose Werbung von uns gekriegt, das ist echt.
Ständig.
Ja.
Ja.
Wir haben uns heute hier versammelt.
Oh, ich möchte erst noch was über Breaking Bad sagen, glaube ich. Gut. Ja. Also,
dass die Leute immer meine Überleitung
tut mir leid, aber du führtest schon in eine andere Sektion des Podcasts. Ich wollte nur sagen, unser Hörer Stefan Kuh hat mir freundlicherweise dabei geholfen, Breaking Bad das Ende zu konsumieren. Und vielen Dank dafür, Stefan. Ja, hat mir das zur Verfügung gestellt.
Oh.
Aber ja, also ich habe das dann irgendwie auch direkt gemacht und habe bisher noch nichts dazu gesagt, was eigentlich auch so ein bisschen bewusst war, weil ich genau das, was irgendwo in den Kommentaren mal kritisiert wurde, dass nämlich zu viel gespoilert wurde, auch was das Ende angeht und so. Das wollte ich auf keinen Fall tun. Letztendlich muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so viel zu sagen zum Ende, weil für mich ändert sich an dem Ende von Breaking Bad ändert sich eigentlich gar nichts an meiner generellen Haltung zur Serie. Eher ist es so, dass auf die Länge der Zeit sich noch so ein bisschen so eine Haltung einschließt, dass du sagst, okay, wie dann geht das jetzt noch? Was passiert denn noch? Ich habe ja auch das Problem, auch das möchte ich nicht spoilern, dass irgendwo in der Mitte der Serie eine Person verschwindet, die für mich eben so viel Spannung reingebracht hat und die ich so viel interessanter fand als die meisten anderen Figuren. Als die verloren ging, hat die Serie für mich doch sehr gelitten. Und mir geht's jetzt am Ende der Serie so, dass ich sage, das ist eine gut geschriebene Serie. Ich kann durchaus nachvollziehen, warum viele Leute das gut finden und so. Ehrlich gesagt, mir gibt sie nicht so viel und ich fand sie zum Schluss auch ein bisschen... Also mich hat das dann eigentlich gar nicht mehr so interessiert und für mich ist der Schluss eigentlich ein bisschen so more of the same. Also so, okay, also ganz ehrlich gesagt, jetzt, dass ich am Schluss sagen würde, setzen wir einen Punkt drüber und sagen, das ist eine der fantastischen Serien aller Zeiten, geht mir nicht so, aber das ist, glaube ich, doch auch sehr stark eine Geschmacksfrage. Deswegen das Genre, was immer das sein will, spricht mich nicht so an. Diese Umfeld spricht mich nicht so an. Ich mag die Hauptfigur nicht und empfinde sehr wenig Empathie für sie. Das ist ein Problem, denke ich. Und ja, also das war durchaus ein interessantes Erlebnis, dieser Serie zu folgen, aber mich hat sie nicht so überwältigt wie viele andere. Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
Okay. Gut.
Deswegen auf die Frage, vorhin hat jemand hier gefragt, würdest du sie empfehlen? Da habe ich so ein bisschen.
Ich habe gesagt, ich habe jetzt die erste Staffel fertig geguckt. Ja. Soll ich weiterkommen?
Ja, also ganz ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, wenn du die erste Staffel gesehen hast, weißt du alles schon, was dir sagen kann, ob du es weitergucken sollst oder nicht. Okay, gut. Wenn dich das angesprochen hat, dann schau weiter, klar.
Okay.
Aber du hast eigentlich einfach für deine Entscheidung hast du alles an Material, was du brauchst.
Okay, dann werde ich das vielleicht mal im Wintertraining dann weiterschauen.
Jetzt komm, hau noch mal deine Überleitung.
Ich habe jetzt nicht. Nee.
Let's go.
Ich habe nämlich jetzt abgebrochen, Lost zu schauen.
Oh.
Was total gehypt wurde. Gab's bei Watch Ever. Erste Staffel, Folge 14.
Boah. Hast keine Lust mehr gehabt.
Hat mich nicht mehr so gezogen, habe ich aufgehört.
It lost you.
Ja, wir haben ja neulich auch zum ersten Mal eine Folge Lost gesehen.
Die erste oder einfach irgendeine?
Ich kenne sie nicht.
Wir, also der Marc und ich, waren irgendwo, allerdings im Urlaub oder sowas, und wir haben da auch so reingeschaltet und wussten erstmal gar nicht, was ist, haben halt immer so angefangen zu schauen und dachten so, was ist das? Und dann irgendwann tauchte so der Verdacht auf, das könnte Lost sein.
Ja.
Weil die Leute ja, man hat die ja mal gesehen, wie die aussehen und so, und dachte so,
die liefen auf so einer Insel rum.
Ein paar von den Leuten kennt man auch, könnte sein, dass die zu Lost gehören und so. Aber danach habe ich ehrlich gesagt jetzt auch keine Lust, mit der Serie anzufangen. Aber Stefan Kuh wiederum hat mir schon erklärt, dass es ja auch was ganz anderes, ob man damals quasi dabei war, als diese Sache sich so entwickelt hat und man dann eben Woche für Woche gerätselt hat, wie geht's jetzt weiter und wie passt das alles zusammen und so.
Aber es ist doch so oldschool, wer guckt dann noch Woche für Woche?
Damals
war das so wirklich.
Ja, aber es gibt bestimmte, aber ich glaube schon, es gibt bestimmte Serien, die in diesem Format viel besser funktionieren. Also ich glaube, Veronica Mars war ursprünglich ja ein bisschen auch so, obwohl ich ja natürlich finde, dass sie sich genauso gut konsumieren lässt an einem Stück, auch keine 12 Folgen hintereinander oder so. Aber damals war das ja eben auch so, dass eben es schon auch diese erste Welle gab, wo das eben gezeigt wurde und die Leute dann eine Woche darüber diskutiert haben, was haben wir jetzt eigentlich gesehen.
Ja, das war jetzt bei Breaking Bad Finale auch wieder so. Da konnte man ja jede Woche wurden dann die Blogposts aus den Blogs, die man so abonniert hat, um die Ohren gehauen, wo alle diskutieren die aktuelle Folge. Man muss immer so wegklicken.
Genau, und ich glaube eben schon, also das glaube ich auch unserem Hörer, dass das bei Lost wahrscheinlich noch viel extremer ist, weil eben noch mehr solche Mystery-Anteile sind, wo du nicht so genau weißt, was bedeutet das jetzt oder vielleicht auch gar nichts. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du nicht in diesem Hype drin bist, sondern irgendwie 10 Jahre später, was weiß ich, wie lange das jetzt ist, da sagst du, jetzt schaue ich das mal so, dass da nicht dasselbe Gefühl entsteht. Aber ehrlich gesagt, ich habe mit Lost einfach das Problem, ich finde, es sind doch eine Menge Darsteller, über die zu sagen, dass sie B-Darsteller sind, ist schon ein Kompliment. die so fürchterlich austauschbar sind und so. Und mich hat das nicht so.
Ich habe jetzt angefangen, die Sopranos zu gucken.
Ja.
Das ist doch mal eine Entscheidung.
Das hat mich mehr. Ich bin jetzt auch erst bei Folge 3 oder 4 oder so. Aber
ja, wenn sie das schon hat, ist doch gut.
Ja, das ist schon ganz gut.
Achtung, Stefan,
wir haben uns
Überleitung.
Oh, jetzt lass uns mal alle konzentrieren.
Wegen der Überleitung, jetzt mal Ruhe hier.
Ich würde gerne mal eine richtige Überleitung hören.
Also Claudia hat hier für uns gekocht. Was hast du gekocht?
Ich habe LARP.
LARP.
LARP gekocht.
Was denkst du bei LARP? Nicht für Live-Action-Roleplaying steht.
Und wie ist das andere?
Sticky Rice mit Banana und Bananenblatt.
Bananenblatt. Ja, also
das musst du jetzt nochmal erklären,
hast du wie
das
für uns überhaupt gekocht? Warum hast du so
nett? Also, unser Hörer Silvio hat eine lange, lange Reise durch Asien unternommen. Und das habe ich so mitbekommen, wie er lustige Bilder aus Indien und Laos und China.
Auf dieser Reise unser Geschwätz gehört?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht hat er uns auch komplett ignoriert.
Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich fände das mal eine faszinierende Information.
Ja, jedenfalls, er hat dann dort, wie ich später herausgefunden habe, ist er nicht nur durch die Gegend gefahren und hat lustige Bilder gemacht und hat mit Leuten Alkohol getrunken und gutes Essen gegessen, sondern sie haben Rezepte gesammelt für ein Kochbuch, was quasi sich gerade im Entstehen befindet. Und momentan befindet er sich auf den Orkney Islands. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Das habe ich nicht verstanden. Und jetzt wurde quasi das Probekochen vor dem tatsächlichen Produzieren des Kochbuchs wurde an willige Freunde delegiert. Und ich habe mich da eben auch gemeldet. Und daraufhin wurden mir 3 Gerichte zugeschickt.
Du williger Freund, du.
Genau. Und dann habe ich heute für euch jetzt eben die Hauptspeise und den Nachtisch davon gekocht. Und wir haben den gemeinsam gegessen.
Ja, so haben wir alle zum ersten Mal in unserem Leben Larp gegessen.
Larp.
Ja.
Marc, du warst ja schon mal irgendwie in der Gegend unterwegs und hast gesagt, du könntest dir vorstellen, in so einer Garküche das
durchaus
mit den Fingern zu rollen und essen. Ja. Nee, wie war das?
Also so kleine Bälle draus zu machen. Ja. Also
und deinem Nachbarn ins Ohr zu stecken.
Ja, das macht man so. Das ist eine traditionelle Freundschaftsgeste.
Ich glaube, der hat immer noch Reste im Haar.
Die Nachspeise schreibt man dem Nebenmann ins Gesicht.
Ich glaube auch, dass die Nachspeise so als Ganzkörper-Peeling.
Nachspeise, das fehlt nichts, das ist viel zu glitschig.
Nein, aber seien wir ehrlich, es war sehr gut. Das Fleisch war sehr gut gewürzt, obwohl es Zitronengras, was Claudia nicht sonderlich behagt.
Ja, ich bin zugegebenermaßen kein. Ich habe schon, als mir das Rezept zugeteilt wurde und ich gesehen habe, dass Zitronengras drin, dachte ich so, da habe ich so ein paar Probleme mit.
Aber first and foremost war es eine Korianderbombe. Ja, genau, ja, das war das, was ich sagen wollte.
Hat Bob vorhin schon mal gesagt, ja, das ist ein sehr zutreffender Begriff.
Der Reis war sehr klebrig.
Ja, war auch sticky.
Du hast auch irgendwo im Asialaden 6,5 Stunden verbracht, um alle Sachen zu finden.
Nicht ganz 6,5, aber...
Ja, der Marc war beim Friseur, einkaufen, Schuhe, neuen Anzug.
Nee, Zeit genug für den Marc zum Friseur zu gehen. Man muss auch sagen, dass Marc einen sehr schnellen Friseur hat. Aber, ja.
Stimmt.
Ja, aber...
Halbwelt im Bahnhof.
Also von mir kriegt der Nachtisch 9,5 Punkte.
Der Nachtisch war tatsächlich... Der kriegt mehr Punkte, das stimmt.
Also war
und die Hauptspeise... war mit Zitronen. Aber der Marc mochte sie, deswegen kriegt es von mir auch 7,5 Punkte.
Wenn man bei der Hauptspeise dem Reis noch irgendeine Art Geschmack beibringt, dann würde ich das auch im Restaurant jederzeit wieder bestellen.
Okay. Hätten wir es noch mehr vermengen müssen.
Da müssen einfach noch.
Ja, aber ich bin einfach der Sticky Reis Packungsanweisung fast gefolgt, dass da kein Salz im.
Vielleicht hätte man sie in Kokosmilch kochen müssen
einfach
oder
widersetzen
so.
Sollen.
Einfach ein bisschen
Brühe oder so.
Ein bisschen Reis rein und dann ein bisschen Salz in das Reiswasser und dann vielleicht irgendwie noch das eine oder andere Kräuter oder so, dass da, weißt du, so Punkte so im Reis drin sind, dann wäre das wahrscheinlich top gewesen.
Ja, was ja natürlich nichts mit dem, was gar nichts mit dem LARP zu tun hat.
LARP. Ja, einfach ein großes Wort.
Weil ich nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, stand da irgendwo sogar dabei, dass das LARP eigentlich sogar ohne Beilage, lauwarm ohne Beilage dort man essen würde, wo dann eben der Westler leicht mal sagen würde, so, wo ist die Beilage? So kriegst du es einfach so zu essen. Und das wäre natürlich dann sehr, sehr geschmacksintensiv. Das wäre dann überhaupt nicht...
Das war ja schon ganz gut, dass der Reis da ein bisschen, so ein bisschen quasi, ja. Dass man sich den so beimischen konnte, dann um das ein bisschen zu balancieren.
Ja, also auf jeden Fall.
Ich fand's wirklich
gut. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht und
wir haben es sehr, sehr gerne gegessen.
Ja, das stimmt.
Freut mich.
Ja.
Und die Küche ist auch schon wieder sauber.
Du solltest öfter
für euch kochen.
Ich wollte es jetzt noch verpacken. So also Kochbücher testen.
Lieber und, Hörer, schickt uns
schön
Rezept.
In ein Bananenblatt einschlagen. Sagen,
der Nachtisch war im Bananenblatt eingeschlagen.
Ja,
also der Nachtisch war auch wieder Sticky Rice mit Banane und Kokosmilch.
Es gibt ja nur wenige Nachtische, wo Bananen irgendwie vermatscht werden. Die wirklich gut funktionieren. Also beim Inder versucht man ja auch immer diese Honigbanane anzudrehen, wo ich ja schreiend davonlaufen könnte.
Ja.
Beim Afrikaner gibt es mal so eine Bananencreme. Ja. Das ist so ziemlich das Einzige, wo ich sagen würde, Banane, Daumen hoch. Aber das hier war eine der auf der Plusseite. Auf jeden Fall.
Ich wusste ja gar nicht, dass du so ein Bananen-Nachtisch-Skeptiker bist.
Ich bin ein Bananen... Normalerweise bin ich bis auf diese Bananencreme beim Afrikaner und vor dem, was du heute serviert hast, eigentlich so jemand, wo ich sagen würde, Banane macht man die Schale ab und isst sie und ansonsten lässt man sie in Frieden.
Geht auch nicht so gut in Drink.
Ja, die ist einfach...
Also Silvia, hörst du das hier? Daumen hoch auf jeden Fall.
Ja,
ja, der Stefan wollte mich jetzt schon wieder dafür verarschen, dass ich den Bananen immer... Dann verarscht er mich immer dafür, dass ich ein Ossi bin. Wenn ich eine Banane aufmache, dann passiert es in 9 von 10 Fällen, dass ich die Kappe oben nicht abbreche, sondern abreiße und dann so 2 Stück in der Hand habe. Und da fällt jetzt schon wieder in seinen... Das hat ihn sehr amüsiert während der Studienzeit, wenn ich neben ihm in der Uni Bananen den Kopf abgerissen habe.
Das habe ich noch nie gesehen.
Ich kann das gerne mal vorführen.
Das ist ja auch lustig.
Das ist ja echt kurios.
Gut, mit diesen Gedanken entlassen wir euch in die Woche.
Ja, 2 Daumen hoch. Beide Daumen hoch für das laotische
auf jeden Fall.
Nationalgericht.
Für mich und Fall. Für Silvio und seine
ja.
Genau. Freunde. Wir gehen jetzt noch ein bisschen Live-Action-Roleplaying machen und ihr müsst die Woche ohne uns auskommen und hört uns nächsten Dienstag wieder.
Ihr könnt auch einfach den Podcast ganz oft hören. Dann müsst ihr die Woche gar nicht ohne uns auskommen.
Alternativ auch.
Der Marc versucht jetzt noch ein bisschen den Kater zu quälen, damit er auch noch was sagt, aber...
Kater, äußer dich.
Wow. Ah, siehst du?
Weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, aber müsst ihr ein bisschen lauter machen.
Okay. So.
Tschüss.
Dann.
Tschüss.
Schöne Woche.